Hallo und herzlich willkommen bei Food Photography for Business, der Podcast für Foodies, Selbstständige und kleine Unternehmen, die mit ansprechenden Foodfotos ihr Business nach vorne bringen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Food Photography for Business. Ich bin Maria Panzer, Foodfotografin und der Host hinter diesem Podcast, und ich freue mich so sehr, dass ich heute einen ganz, ganz tollen Interviewgast bei mir im Podcast begrüßen darf. Wir haben uns kennengelernt, als ich noch bei Sweet Dreams in der Redaktion der Backzeitschrift gearbeitet habe, und ich durfte dort Fotoproduktionen betreuen, bei denen Maike Stüber als Stylistin mit an Bord war. Und wir unterhalten uns so ein bisschen darüber, was ein Stylist bei einer Fotoproduktion wirklich für Aufgaben hat, wie sich dadurch ihre Tage gestalten, wie sie arbeitet, wie auch ihr Weg ins Styling war. Denn eine klassische Ausbildung gibt's in dem Bereich ja nicht. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele tolle, interessante Sachen in dem Interview für dich dabei sind. Ich habe selber so viel gelernt. Viele Sachen sind für mich klar geworden. Und auch wenn du sagst, hey, es ist vielleicht gar nicht der Bereich, in dem ich mal arbeiten möchte, wirst du auch, was Styling, was Props angeht, ganz viel mitnehmen können. Und wenn du vielleicht selber noch in der Schule bist, in der Ausbildung, im Studium oder dich einfach neu orientieren möchtest, hoffe ich, dass wir dir dadurch die Möglichkeit geben, einfach in ein neues Berufsfeld reinzuschnuppern und ein bisschen mehr darüber zu lernen. Und ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem grandiosen Interview. Ich habe heute einen ganz wunderbaren Interviewgast bei mir. Und zwar sitzt auf der anderen Seite vom Mikrofon Maike Stüber. Maike Stüber ist Stylistin und wir kennen uns noch von der Zeit, als ich bei Sweet Dreams in der Redaktion gearbeitet habe. Denn Maike Stüber hat zusammen mit Maike Jessen als Fotografin und Anne Wieder als Foodstylistin immer super schöne Projekte für uns in Hamburg umgesetzt. Und sie war da eben immer für das ganze Styling zuständig. Und daher freue ich mich umso mehr, sie dieses Mal hier im Podcast zu haben, damit wir uns einfach ein bisschen mehr über das Thema Stylist und Styling unterhalten können. Und daher vielen lieben Dank, Maike, dass du dir die Zeit genommen hast. Magst du noch irgendwas kurz zu dir ergänzen? Wer bist du so?
Ja, hallo Maria. Schön, dass wir uns hier unterhalten können. Das freut mich. Und dazu kann ich ergänzen, dass wir ja für Sweet Dreams jahrelang Torten in Szene gesetzt haben, beziehungsweise ich habe das Styling um die Torte rumgebaut. Und versuche halt immer mit meinem Styling das so zu bauen, dass die Torte im Vordergrund steht, dass sich also Styling irgendwie eine Atmosphäre schafft, einen Raum gibt, aber niemals sich in den Vordergrund drängelt, sondern immer dem Hauptgegenstand der Torte nicht die Show raubt. Und darauf versuche ich halt speziell bei Sweet Dreams sehr drauf zu achten und eigentlich auch sonst.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, denn gerade im Food-Bereich geht es ja wirklich um das Rezept. Und wenn die Deko da einfach zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann ist ja fast schon ein bisschen, dann wird der Betrachter ja total abgelenkt. Und daher finde ich, das ist ein sehr toller und, würde ich auch wirklich sagen, ganz schön schwieriger Bereich, in dem du da arbeitest. Nun ist es ja so, dass sich wahrscheinlich sehr wenige wirklich vorstellen können, was man als Stylistin so wirklich macht. Was sind denn wirklich deine typischen Aufgaben so?
Also ich arbeite ja für verschiedene Food-Magazine, Buchverlage und Agenturen. Und in der Regel ist es so, dass ich einen Auftrag kriege und ich zum Beispiel ein bestimmtes Thema stylen soll. Ich nenne mal jetzt zum Beispiel das Thema Spargel. Dann gehe ich in die Redaktion oder zu meinem Auftraggeber und wir sprechen darüber. Manchmal haben die eine kleine Idee, wie es aussehen soll. Sie wollen dann eine Frische im Foto haben oder eine Leichtigkeit, weil sie sagen, der Frühling soll sich für den Betrachter leicht anfühlen. Und das versuche ich dann umzusetzen, dementsprechend auch Vorschläge zu bringen, wie man das machen kann. Und zum Beispiel durch Farben oder man nimmt bestimmte Elemente mit ins Bild oder man streut Blütenblätter oder was weiß ich. Da gibt es ja tausende Ideen und das versuche ich dann immer, das ist immer so ein Hand in Hand. Und dann gibt es am Ende so Begrifflichkeiten, wir hätten gerne Marmor, die Farbe Grün. Kannst du das verbinden? Und dann versuche ich das. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also, genau, und dann gehe ich los. Dann gibt es in Hamburg hier halt verschiedene Fundis, die speziell darauf spezialisiert sind, Requisiten nur zu verleihen für solche Zwecke.
Das ist natürlich super praktisch. Ich glaube, solche Requisitenfundi, die gibt es ja wirklich fast bloß in Hamburg, aber da sind natürlich auch sehr viele Redaktionen, PR-Agenturen, Verlage und Fotografen etc. Auch angesiedelt. Hast du eigentlich auch so deinen eigenen Requisitenfundus?
Oh ja, ich habe ein kleines Atelier hier in meinem Viertel, wo ich wohne, also fußläufig. Und da sammle ich Requisiten. Also ich gehe zum Beispiel einmal die Woche töpfern, was ich mache.
Ah, wie schön.
Und oft ist es auch so, dass ich Hintergründe selber male. Das heißt, ich kaufe mir Holzplatten, die stehen da und habe da viele Pinsel, viele Farben und probiere mich da aus und male viel. Also manchmal einfarbige Hintergründe oder ich versuche irgendwelche Strukturen zu schaffen. Ja, also da probiere ich ein bisschen rum. Das ist auch nicht so einfach. Manchmal gibt es schöne Ergebnisse, aber ich habe auch manchmal Ergebnisse, wo ich denke, oh weh, das kann es jetzt wirklich nicht sein. Ja, also da habe ich zum Glück einen Raum. Und ich gehe auch hin und wieder auf den Flohmarkt zum Leidwesen. Kann ich mich da also auf jedem Flohmarkt austoben und sage, mein Mann halt das Auto an den Flohmarkt oder was weiß ich. Also ich bin auch in jedem Sozialkaufhaus gerne zu Hause und stöber darum und finde da manchmal so Kleinigkeiten. Also ich habe zum Beispiel für Sweet Dreams, weil wir ja nun jeden Monat also diese Torten zeigen mussten, habe ich also angefangen, Tortenheber zu sammeln.
Ah ja, klar. Da muss man dann natürlich, wenn man halt wirklich wiederkehrende Kunden hat, macht das natürlich Sinn, auch einfach von den eigenen Requisiten da immer ein bisschen drauf zu achten.
Ja, einfach um auch jeden Monat was Neues zu bieten und da sind dann irgendwann die Fundis auch am Ende mit ihren Tortenhebern und ich habe mittlerweile, glaube ich, 100 Tortenheber in
der Hand. Wow!
Also in den letzten 10 Jahren angesammelt und gebe auch wirklich nicht so viel aus dafür, also selten. Also ich suche einfach und irgendwann findet man mal einen und denkt, oh, der ist so besonders, den lege ich mir noch zu. Und es macht dann einfach auch Spaß, wenn ich auch Sachen benutzen kann, Requisiten, die nicht jeder hat, die einfach dann auch was Besonderes dem Bild verleihen.
Ich glaube, das ist wirklich auch so eine ausschlaggebende Sache im Styling, denn gerade eben, wenn du schon sagst, bei Sweet Dreams jeden Monat mehrere Torten, da hat man ja dann schon von der Torte, auch wenn die natürlich sich auch mit verändert und immer ein bisschen unterschiedlich ist, ist der Setaufbau ja so vom Prinzip her immer ziemlich ähnlich und dann muss man einfach schauen, dass man immer mal wieder was Neues hat, oder? Weil sonst wird das halt sehr schnell langweilig für den Kunden, für den Betrachter und ja, klar.
Ja, das ist die hohe Kunst des Stylings. Vor allen Dingen, wenn das Tortenumfeld immer in Weiß gewünscht wird zum Beispiel, dann da ist man dann einfach wirklich gefragt, das immer wieder neu irgendwas zu finden. Und das ist eben die Kunst. Also das immer wieder neu zu erfinden. Ja. Ist nicht so einfach. Also da stöhnt man dann manchmal, aber am Ende ist es dann immer schön, weil es einen auch fordert. Also,
ja, natürlich, das stimmt.
Ich glaube, man kommt auch nur auf gute Ideen, wenn man gefordert ist. Also,
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, weil sonst ist man immer bloß in seiner Komfortzone und der Geist, die Kreativität muss gar nicht angespornt werden. Das ist natürlich dann wirklich das Schöne an den Projekten. Wie läuft es denn generell so ab? Ich meine, wenn du eine Fotoproduktion machst, mit wem arbeitest du da wirklich zusammen? Und ihr tauscht euch wahrscheinlich schon im Vorfeld vor dem Shooting recht viel aus, oder?
Ja, also wenn ich mein Briefing bekommen habe von dem Auftraggeber, dann ist eigentlich der erste Austausch direkt im Fundus mit dem Foodstylisten, weil ich manchmal nicht genau weiß, wie er das Essen auf einer Platte haben will, in einer Auflaufform oder wo auch immer. Da gibt es oft einen kurzen Austausch oder es ist eben vom Rezept her klar und logisch, so dass ich das weiß. Aber das muss der Teller groß sein oder kleiner oder wie lang müssen die Spieße sein? Also solche Fragen kommen schon mal auf. Und dann ist dann der nächste Punkt ist dann erst im Studio wieder, wo wir dann quasi, wo ich die Requisiten auspacke und die Settings so grob zusammenstelle und wir dann einmal zu dritt rüber gehen und sozusagen die Tagesplanung erst einmal durchsprechen.
Das heißt, du musst dir ja eigentlich vor jedem Shooting, das ansteht, schon einen ziemlich genauen Plan machen, wie die Settings aussehen sollen. Weil wenn du natürlich im Requisitenfundus Sachen ausleihst und auch aus dem eigenen Atelier Sachen ins Studio mitbringst, kannst du ja dann nicht irgendwie spontan mal hin und her fahren und mal sagen, ja, wir probieren einfach mal. Und ja, da ist wahrscheinlich schon eine ziemlich so eine Visualisierung vorher notwendig, oder?
Ja, ich muss das im Kopf haben. Meistens habe ich das Bild vor meinem geistigen Auge und ich habe aber auch immer Bleistift und Skizzenbücher in der Tasche. Oft mache ich mir Skizzen zu Hause schon, wenn ich eine Idee habe, wie man es machen könnte. Und dann hilft mir das dann später bei der Visualisierung.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du kannst auch so gut zeichnen, oder? Weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, im Hinterkopf zu haben, dass du damals bei Sweet Dreams auch extra was gezeichnet hattest, dass wir dann auch die Bilder mit einbinden konnten.
Ja, ich habe Mode studiert und da muss man halt viel zeichnen und ein bisschen was ist da noch hängen geblieben. Und ich zeichne auch gern, also ich male auch gern. Also wenn es so die Zeit zulässt, dann sitze ich auch hier und zeichne einfach mal was oder mal Bilder, arbeite gern mit Aquarell. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Also
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
und ich habe auch viel mit Schriften gemacht, ne? Mal so Schriften gemalt. Karten oder oft muss man auch so Etiketten oder irgendwelche Flaschen verzieren oder eben so Geschenke aus der Küche
Na klar.
irgendwie hübsch in Szene setzen, um eine Idee zu geben, wie man es dann verschenken kann. Ja,
Ja.
das macht Spaß.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist dann schon vorher so eine richtig schöne kreative Art. Du hast ja gerade erzählt, dass du Mode studiert hast. Magst du vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie so dein Werdegang war, wie du dazu gekommen bist, Stylistin zu werden?
Ja, also nach der Schule wollte ich unbedingt Mode studieren. Ich habe eigentlich mich für nichts anderes interessiert und habe das dann gemacht und habe dann auch direkt im Anschluss 2 Jahre in der Mode gearbeitet. Ich wollte aber schon eigentlich gern zu einer Zeitung und ja, das hat nicht ganz geklappt. Also die eine Zeitung, wo ich hin wollte, die hat mich ein bisschen vertröstet und um Geduld gebeten und ich war dann irgendwie vertraglich an einem kleinen Modeunternehmen in Hamburg gebunden und musste dann da anfangen und konnte dann das mit der Zeitung nicht machen und dachte dann auch, okay, jetzt schau dir das erstmal an. Und da war ich 2 Jahre in der Mode. Und dann war es eigentlich ein Zufall, der mich dann doch zur Zeitung gebracht hat. Meine damalige Chefin ist schwer krank geworden und ist sie ausgefallen. Sie konnte mich nicht mehr beschäftigen und ich musste dann das Unternehmen verlassen. Also es gab einfach nichts mehr zu tun. Und dann dachte ich, oh, mit so jungen Jahren arbeitslos sein ist nicht schön. und habe tatsächlich einfach bei der Zeitschrift für Sie angerufen und gesagt, dass ich da gerne arbeiten möchte, ob ich ein Praktikum machen kann, und habe dann auch gesagt, ich möchte kein Geld haben. Ich habe ja quasi mein Arbeitslosengeld gehabt vorerst, und da haben die gesagt, ach, du willst kein Geld haben, du kannst um 9 Uhr morgen anfangen, wir haben genug. Das habe ich dann einfach gemacht. Ich glaube, heute wäre es nicht mehr so einfach möglich. Ich habe dann einfach fleißig mitgearbeitet und habe auch Fotoreisen gemacht und alles mitgenommen, was ich mitkriegen konnte, und war am Ende 9 Monate da beschäftigt.
Mhm. Hast du dann die ganzen 9 Monate als Praktikantin dort gearbeitet oder dann wirklich irgendwann in einer normalen Stelle?
Ich habe eigentlich vollwertig mitgearbeitet, aber im Grunde war ich Praktikant. Mhm. Und dann war ich als freier Produktionsassi selbstständig im Bereich Mode und Beauty und bin immer auf Reise gegangen oder hin und wieder auch hier in Hamburg Produktion. War sehr viel in Miami vor Ort und habe da gearbeitet und die Arbeit von einer Produktionsassistentin genommen. Da muss man also gemacht, umgesetzt. Da musste ich die Tagesplanung vorbereiten für die Redakteure und was wollen wir shooten, wo fahren wir hin, und das einfach so mit vorbereiten, also organisatorische Sachen. Mhm. Das habe ich dann eine Zeit lang gemacht, ein Jahr lang. Und dann war auch immer wieder in der Physie, also in der Redaktion in Hamburg tätig. Und dann habe ich quasi auf dem Flur die Beauty-Chefin kennengelernt. Und die, mit der habe ich mich gut verstanden. Und die hat mich dann zu einem Gespräch eingeladen in ihr Büro und hat mir direkt einen Job angeboten, also festangestellt. Okay. Und dann war ich sozusagen festangestellte Stylistin im Physi-Beauty-Ressort.
Mhm.
Und das war toll. Also da habe ich dann, 5 Jahre habe ich da gearbeitet und bin erstmal auch Produktionsassi gewesen, und nach einem Jahr hat sie mich zur Redakteurin gemacht.
Okay, ach super. Und als du da dann als festangestellte Stylistin gearbeitet hast, waren das dann Produktionen, die in Hamburg vor Ort im Studio stattgefunden haben, oder bist du da dann auch noch so viel gereist?
Ja, also ich bin viel im Studio gewesen. Und auch viele auf Reise, beides. Mhm. Wir haben immer große Reisen gemacht, da sind wir immer gerne in Äquatornähe gegangen, weil die Sonne dann eben einen guten Stand hat sozusagen. Und dann haben wir immer morgens und nachmittags da arbeiten können. Und hier in Hamburg hatten wir auch, so kleinere Parfum-, Still-Life-Shootings oder Frisuren in irgendwelchen Locations auch gerne. Also haben wir sehr vielseitig gearbeitet.
Okay.
Und das war toll, da habe ich viel gelernt, da habe ich eigentlich auch das Handwerk der Stylistin gelernt.
Mhm.
Und ich finde, so für mich kann ich sagen, meine Kombination, eine gestalterische Ausbildung und eben die Zeit bei der Physi, die haben mir, glaube ich, einen guten Grundstock gelegt, um Stylistin oder als Stylistin zu arbeiten und so mit Formen und Farben umzugehen und ein Gefühl dafür zu haben.
Ja, ich glaube, das Wichtige ist wirklich mit der Zeit ein immer besseres Gefühl dafür zu entwickeln, oder? Weil es gibt ja nicht wirklich Regeln, Grundlagen, an denen man sich so wirklich festhalten kann.
Nee, also man muss eine Portion Gefühl haben, denke ich auch. Also irgendwie ein Gefühl für eine Stimmung, für eine Atmosphäre, etwas, was man vielleicht nicht immer mit Worten auskleiden kann. Etwas, was da ist, was einem einfach ein Gefühl gibt, also was im Unterbewusstsein geht. Man kann vielleicht nicht immer sagen, was es ist. Es sind manchmal ja einfach nur so Strukturen oder so eine Haptik, die man ja nicht fühlen kann, aber die man sehen kann.
Ja.
Und die einem dann aber das Gefühl wieder gibt, für was es sein könnte. Also eine Illusion.
Ja. Ich glaube, da spielen halt auch einfach dann viel Erfahrungswerte von den Menschen mit rein. Also einmal deine eigenen Erfahrungswerte, aber dann natürlich auch die Erfahrungswerte vom Betrachter, die dann wieder dafür verantwortlich sind, ja eigentlich das Gefühl dann in einem auszulösen. Oder wie siehst du das?
Ja, genau so. Ich könnte das jetzt gar nicht besser beschreiben. Du hast auf den Punkt gebracht.
Ja. Sehr schön. Und als du dann da bei der Physi als Stylistin warst, wie ging es dann weiter?
Genau, da bin ich dann schwanger geworden mit meiner Tochter und habe dann eine kleine Pause gemacht und bin erstmal nach Süddeutschland gezogen zu meinem Mann. Und als meine Tochter 3 war, da habe ich dann gedacht, jetzt zieht es mich wieder zurück in die Arbeitswelt. Und dann sind wir zu dritt nach Hamburg gezogen. Und dann bin ich sofort als Stylistin angefangen. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich war, glaube ich, genau im richtigen Moment da. Da wurde bei der Brigitte jemand gesucht. Und da habe ich mich dann gut einbringen können und habe eigentlich gleich gut gearbeitet. Es hat gleich für mich gut geklappt. Also da bin ich sehr dankbar.
Du hast dann also ab dem Zeitpunkt selbstständig gearbeitet, oder?
Genau. Da bin ich als freie Stylistin und habe für verschiedene Zeitungen, meistens eben Editorial. Genau, und das mache ich eigentlich auch heute noch.
Ja, war das damals auch noch der Modi-Beauty-Bereich oder wie hat sich das weiterentwickelt? Weil aktuell liegt dein Schwerpunkt doch schon eher auf dem Food-Thema, oder?
Ja, also es hat sich ein bisschen geändert, genau. Ich zu Beginn meiner freiberuflichen Laufbahn eher so im Kreativbereich, habe viel gebastelt, genau, so ein bisschen Upcycling. Und dann kamen irgendwie auch Pflanzen dazu und Geschirr, also so Inszenierung mit Geschirr. Und dann ist es nach und nach, kam immer mehr Food dazu. Und da bin ich dann irgendwie ja, reingerutscht. Und das ist eigentlich auch so das, was mir am meisten Freude macht, also in dem Bereich. Weil ich bin selber mit Essen beschäftigt. Es interessiert mich viel Lebensmittel und koche gern. Und das ist so das Thema, wo ich mich sehr wohlfühle.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und wie lange bist du dann jetzt schon selbstständig? Also das müsste jetzt ja doch eigentlich schon fast eine Weile sein, oder?
Ja, ich bin jetzt 17 Jahre als Freistylistin.
Wow, das ist eine ganze Zeit. Also ich glaube, da hast du schon wirklich viele Projekte umgesetzt.
Ja, also ich staune manchmal selber, wenn ich irgendwas suche in meinem Rechner und bei der Suche dann auf so alte Produktionen, die so 15 Jahre alt sind, wo ich denke, oh, das hast du ja mal gemacht. Ja, also wirklich viel. Also ja, wirklich viel. Ich wollte eigentlich auch mal meine ganzen Tortenbilder zu einem Poster zusammenfügen, habe ich aber noch nicht die Zeit gehabt. Aber ich dachte, das wäre auch noch mal was, diese ganzen vielen Tortenproduktionen zusammen auf so ein Bild bringen.
Ich glaube, das könnte super interessant sein, weil in der Zeit hat sich ja sicher, was Bildsprache, aber auch Trends in der Dekoration und so angeht, natürlich unfassbar viel getan.
Ja, geht mir auch manchmal so, wenn wir so Vorproduktionen machen für Zeitschriften, so aktuelle Obstsorten wie Erdbeeren oder eben verschiedene Gemüse, die man dann ein Jahr vorher produzieren muss. Und das habe ich schon mal, dass ich dann denke, okay, das hast du vor einem Jahr vorproduziert, das würdest du heute anders machen, ein Jahr später. Ja. Also das habe ich schon mal gehabt, dass ich das ganz anders dann umsetzen würde. Also sowas kommt da mal vor. Aber das ist, glaube ich, so die Entwicklung, dass man sich auch immer ein Stückchen weiterentwickelt. Immer wieder durch neue Aufgaben sich auch eben dadurch schon gezwungen ist, sich weiterzuentwickeln.
Das kann ich echt gut nachvollziehen. Ich kann mir aber auch denken, dass einem selber das dann natürlich auffällt, dass man das dann wahrscheinlich ein Jahr später teilweise anders machen würde. Aber dem klassischen Zeitschriftenleser beispielsweise es gar nicht auffallen würde, dass es vielleicht schon ein Jahr vorher entwickelt wurde, zusammengestellt wurde, weil ja, wenn man in der Branche selber ja arbeitet, viel näher an den Trends und Entwicklungen dran ist, als ja der normale Nutzer sozusagen. Oder was meinst du?
Ja, ich glaube, dass der normale Leser einfach nur die Emotionen aussaugt, die Rezepte natürlich schmecken sollen. Und wenn man jetzt so ein Thema hat wie zum Beispiel asiatische Küche, dann kann man ja irgendwie mit bestimmten Requisiten einfach auch dieses asiatische Lebensgefühl verstärken. Und das das gibt dann den Menschen einfach so diese Illusion oder das Gefühl, dass sie eben auch ein Stück Asien essen. Und, aber ich glaube, sie könnten es wahrscheinlich nicht erklären, warum.
Ja, ja. Ja, es ist ja eben so was Emotionales, wahrscheinlich ziemlich mit dem Unterbewusstsein so ein Ding. Ja, ich glaube auch, das ist einfach was, das man so gar nicht wirklich merkt, mitbekommt. Wie sieht das aktuell jetzt bei dir aus? Wo liegt dein Schwerpunkt? Also zusätzlich im Food, zum Food-Bereich, liegt der immer noch auf Editorial oder wie hat sich das so gewandelt?
Ja, also viel Editorial. Ich arbeite auch viel für verschiedene Buchverlage und habe jetzt auch kürzlich in einem Autorenteam, also wir sind drei, wir haben auch selber ein Kochbuch entwickelt und das kommt jetzt am 4.3. auf den Markt, worüber ich mich sehr freue.
Ach ja, sehr schön. Das ist doch Garden ein Kochbuch, nicht wahr?
Genau, so heißt das. Und da haben wir jetzt ein Jahr dran gearbeitet und sind ein Jahr durch den Garten gegangen. Ich habe selber einen kleinen Garten und das stelle ich auch. Und wir haben beide quasi, pflanzen wir also sowieso Gemüse und Obst an. Und haben jetzt eben auch dann diese Ernte für das Buch verwendet und gehen quasi mit der Ernte durchs Jahr. Die Rezepte werden durch das Erntedatum bestimmt.
Das ist aber auch mal ein toller Ansatz. Und gibt es dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 unterschiedliche Gemüse-Obstsorten und dann immer mehr Rezepte dazu? Wie ist es noch so ein bisschen genauer aufgebaut, das Buch?
Wir haben pro Obst oder Gemüse immer ein Rezept. Und wir haben das Gemüse oder das Obst ins Studio geholt. Wir hatten erst überlegt hin und her geredet, wie machen wir das, und haben dann die Idee gehabt, wir holen das ins Studio und wir zeigen es so, wie es ist. Wir wollten zeigen, wie sieht das Obst unter der Erde aus, das Gemüse unter der Erde aus. Und wie sind die Wurzeln zum Beispiel von einem Fenchel? Habe ich noch nie gesehen, weil wenn ich auf den Markt gehe, ist oft das ganze Grün ab und auch die Wurzel. Und ja, Sellerie, da wird auch alles abgeschnitten und dabei ist es eine wunderschöne Pflanze. Und das wollten wir gerne zeigen. Einfach auch diese Pflanze erleben. Und klar, wenn es eine Feige ist, dann haben wir halt einen ganzen Zweig abgeschnitten und die Blätter gezeigt. Und klar, dass wir nicht einen ganzen Pflaumenbaum ins Studio
haben,
aber wir haben halt dann einen schönen Zweig und wie sind die Blätter. Und so, das ist so, dass man einfach auch richtig eintauchen kann in das. Also es ist ein sehr bildgewaltiges Buch, also fast auch ein Bilderbuch.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe einen kleinen Balkon, bei dem ich auch häufiger versuche, ein bisschen was anzupflanzen. Ich habe leider keinen besonders grünen Daumen. Und ja, über Salat geht es dann meistens doch nicht hinaus. Dann doch vielleicht noch so ein paar Kräuter, wenn es gut läuft, überleben die auch eine Zeit lang. Aber viele Gemüsesorten, gerade so wie Sellerie und Fenchel, das sind Sachen, die habe ich ja natürlich auch noch nie angebaut. Das machen wahrscheinlich auch sehr wenige, die einen größeren Garten haben. Und da kennt man ja dann wirklich eigentlich bloß die Ware vom Supermarkt oder halt vom Bauer, bei der natürlich einfach schon sehr viel abgetrennt ist.
Zu Beginn des Jahres, des Gartenjahres, gehen wir immer in einen großen Gartencenter und der hat also tollerweise auch ganz exotische kleine Setzlinge, die man kaufen kann. Also wir haben sogar Zitronengras im Garten, Knoblauch. Ich habe eine Aubergine gepflanzt und die ist was geworden. Also
das
war erstaunlich, also weil der letzte Sommer halt auch toll war. Ne?
Ja, das stimmt.
Natürlich ein Highlight und Artischocken brauchen auch eine Portion Wärme und es hat alles gut funktioniert. Also, da waren wir ganz gut, ganz glücklich auch.
Ja. Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Ja, nee, wenn ihr so lang.
Ja, das ist ein schönes Buch und da kann ich auch sagen, da haben wir quasi jedem Gemüse oder Obst, also einen eigenen Rahmen gegeben. Also ich habe jedes Foto hat einen eigenen Untergrund bekommen, den ich also fast immer gemalt habe. Hin und wieder Steine gekauft, aber da bin ich also viel in meinem Atelier gewesen und habe versucht, Untergründe zu malen, die man nicht so fassen kann. Was guckt man eigentlich an? Es ist Stein, es ist Holz, also man weiß es nicht. Und das hat auch Spaß gemacht an dem Buch. Also immer einen Rahmen zu bauen um dieses Gemüse oder Obst.
Ja, da bin ich so gespannt. Ich meine, wenn das Interview live geht, ist das Buch ja auch schon im Handel und ich werde mir es vorher auf jeden Fall noch holen. Ich finde es wirklich schade, dass jetzt, wo wir das Interview aufnehmen, jetzt ist ja gerade Ende Februar, dass ich es noch nicht in Händen halten kann. Aber du bist ja sicher auch total aufgeregt und freust dich schon darauf. Magst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, wie das dann wirklich so ja, in der Produktion war dieses Buch, weil natürlich, wenn ihr über ein Jahr lang hinweg dran gearbeitet habt, habt ihr euch wahrscheinlich einfach recht häufig getroffen und hattet dann zwischendurch immer andere Fotoproduktionen, oder?
Ja, also das war natürlich so, dass wir alle drei ziemlich viel gebucht sind, in unterschiedlichen Studios und Jobs gefangen sind und die Feige natürlich oder die Radieschen da keine Rücksicht drauf nehmen. Und die sind dann fertig, wenn sie fertig sind und die muss man dann eben auch ernten, wenn sie reif sind. Und da haben wir quasi uns über die WhatsApp-Gruppe immer zusammen geschrieben, Feige ist fertig, wir müssen ins Fotostudio. Dann bin ich entweder morgens schon oder abends nach meinem Job mit dem Fahrrad schnell in meinen Garten geradelt und habe die Feige geerntet. Und die meiste Zeit haben wir halt eben neben unseren normalen Jobs immer abends uns im Studio getroffen und so einige Nachtschichten auch gehabt. Also sehr selten hat es geklappt, dass wir mal einen ganzen Tag frei hatten, alle drei, um an dem Buch zu arbeiten. Also klar, hatten wir auch, aber weniger. So in der Regel haben wir uns meistens abends getroffen und nach den Jobs und haben an dem Buch gearbeitet. Also dann auch ein Rezept nur umgesetzt und haben dann eben entweder morgens schon oder abends dann nach dem Job das Gemüse oder Obst aus dem Garten geholt und dann umgesetzt im Studio.
Ja, nee, das klingt alles total plausibel. Es passt ja auch dadurch, dass es ja zu jeder Sorte dann immer ein Rezept gibt. Mit mehreren Bildern braucht das ja dann trotzdem auch seine Zeit. Und ja, also ich selber habe dann immer den Vorteil, wenn ich halt selber irgendwie mal Shootings habe, ich muss das ja alles bloß mit mir abstimmen, meinem eigenen Kalender.
Ja.
Aber im Team ist das natürlich deutlich schwieriger, gerade weil Obst und Gemüse halt dann doch nicht so gerne wartet.
Ja, und das war auch eine interessante Arbeit. Und das war aber auch so bei uns dreien, fand ich besonders schön, weil wir alle drei es gleich wollten. Also wir haben quasi alle drei auf dem Gaspedal gehangen und waren ganz nah dran an der Sache. Also, und das, diese Kraft, die hatten wir alle drei zur gleichen Maße. Und wir haben auch jedes Bild verabschiedet, wenn jeder von uns zufrieden war. Aber das hat immer auch funktioniert. Also wir waren uns da also wirklich einfach auch einig. Also, und diese Einigkeit hat uns auch geeint, kann man
Das
sagen.
ist schön, ja.
Auch so den Blick auf die Dinge, der ist bei uns dreien auch passend gewesen. Und ja, manchmal hat es auch gedauert, natürlich. Dann hat man gedacht, nee, es gefällt mir noch nicht. Gerade bei dem Titel, da haben wir also ganz viele Bilder gemacht und am Ende ist der Titel das Resultat von dem Punkt, wo wir alle drei gesagt haben, das ist es jetzt.
Das ist schön.
Und das ist also ganz interessant, wenn man dann diese ganzen Bilder, manchmal haben wir uns dann diese Bilder nochmal angeguckt, um zu sehen, wie hat sich das alles entwickelt, nicht? Und das ist ganz interessant zu sehen, wo man dann landet auch am Ende an so einem Punkt, wo man dann sagen kann, so, jetzt ist das Foto für mich fertig und es ist wunderschön. Und das ist, glaube ich, auch egal, ob man zu dritt arbeitet, zu viert oder ob man das alleine macht, dass man sich immer fragt, ist es jetzt schön, gefällt es mir? Und dass man also nicht müde wird, auch immer noch etwas auszuprobieren, weil dass man nicht aufgibt, dass man sagt, wir doch, lass es uns doch noch mal probieren. Und dann stellt man fest, es war eben schön, aber jetzt ist es tatsächlich noch schöner geworden. Das ist, glaube ich, so diese Energie, die man nicht verlieren darf. Also auch die Lust, ja, immer noch mal auch eine Chance geben und immer noch mal was auszuprobieren. Oder aber auch im Gegensatz dazu auch zu sagen, auch zu sehen, wenn es gut ist und dann auch aufhören. Ja. Dass diese Entscheidung, dass man diesen Punkt findet, nicht? Sollte ich noch was ausprobieren oder ist es vielleicht schon gut? Also diesen Punkt zu finden, das ist, glaube ich, immer das A und O.
Das hast du so schön gesagt. Ich glaube eben gerade dieses Gleichgewicht zwischen diesen beiden Sachen, die ja, machen dann wirklich eine gute Arbeit aus und ein schönes Ergebnis, auf das man halt auch lange Zeit wirklich stolz sein kann, dass man immer wieder gerne in Händen hält, weil man sich dann denkt, ja, ich habe in dem Moment wirklich das Allerbeste gegeben und halt nicht irgendwie schnell abgearbeitet.
Genau, und das sich das erhält, ich glaube, dann kommt man einfach auch ganz gut zurecht, weil man ja auch mit sich zufriedener ist. Und ja, und es bringt einen ein Stück weiter auch. Und ja. Dass man auch geduldig ist und ist ja auch oft so, dass man auch selber zufrieden ist und denkt, oh, das ist jetzt schön. Und der Kunde sagt dann, ich möchte es doch ein bisschen anders haben. Mhm. Und dann auch zu sagen, das ist okay, das mache ich auch gern und das fällt mir auch nicht schwer. Aber dann ist es eben auch gut, wenn man eigene Projekte hat oder man eine freie Produktion macht oder wie eben unser Kochbuch, unser Garten, dass man eben da einfach auch dann Bilder findet, die nur einem selber schön sein müssen und keinem Kunden sozusagen. Nicht? Ja. Und da entsteht dann einfach auch ein gutes Produkt. Und wenn man und die Mischung von dem, finde ich, die macht es aus. Zwischendurch finde ich es auch tatsächlich auch toll, wenn ich für Kunden arbeite und ich sehe, dass die glücklich sind. Also Dieser Punkt der Arbeit finde ich auch gut. Da muss man sich dann selber auch manchmal ein Stück zurücknehmen und sagen, gut, die haben verschiedene Kriterien, wie ein Bild verkauft werden soll. Und die muss man dann berücksichtigen. Und das ist auch also daran habe ich auch Freude, an diesem Teil der Arbeit. Mhm. Etwas für jemanden im Auftrag zu arbeiten und zu erfüllen und das zu einer Zufriedenheit zu bringen. Das ist, finde ich, also auch genauso schön. Mhm. Und das ist so, glaube ich, meine Waage. Ich mache hin und wieder was für mich und dann aber auch für den Kunden. Und so habe ich eigentlich eine gute Abwechslung in meinem Beruf und eine gute Zufriedenheit. Mir macht das Spaß. Also es fühlt sich bei mir auch nicht viel Arbeit an. Also ich bin vielleicht manchmal K.U. abends, wenn ich eine Fotoproduktion habe und irgendwelche Marmorplatten schleppe oder so. Ja. Aber am Ende habe ich nicht das Gefühl, dass ich arbeite in dem Sinne. Und das ist der größte Luxus für mich. Ich bin einfach mit irre viel Freude dabei. Und das ist also, das macht mich besonders glücklich, dass sich mein Leben so entwickelt hat. Ja, auch dass ich beruflich ein paar Umwege hatte. Aber dass ich da jetzt gelandet bin und seit 17 Jahren das machen darf, das ist also wirklich ein Geschenk.
Ja, das merkt man wirklich, so wie du davon redest. Das ist einfach wunderschön zu hören. Und ich glaube, das ist wirklich eine der schönsten Sachen, wenn man ja seinen Beruf, seine Arbeit nicht wirklich als Arbeit sieht, sondern sie einen erfüllt und immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und man dann abends wirklich zwar super erschöpft, aber glücklich aufs Sofa sinken kann. Und ja, auch so freie Projekte sind da, glaube ich, ein wichtiger Teil davon. Denn ich glaube, gerade wenn man halt immer für Kunden Projekte umsetzt, die Vorstellungen und Ideen sind ja häufig mal ein bisschen unterschiedlich. Also man muss ja erstmal diese Kommunikation auch lernen, um zu verstehen, was dem anderen dann gefällt, was er erwartet, oder?
Ja, das muss man lernen, das muss man einschätzen können. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn man in einem festen Team arbeitet, wenn man sich ein bisschen kennt und man einfach auch weiß, was der Kunde wünscht. Also das finde ich gut. Ich finde auch eine Abwechslung gut. Man muss nicht ausschließlich immer nur als Team und nur für eine Person arbeiten. Aber ich finde es schon von Vorteil, wenn man einfach sich kennt und immer wieder auch zusammenfindet. Und ich glaube, dass dann die Arbeit ein bisschen gewinnt, wenn man sich kennt und man weiß, wie jemand tickt.
Ja,
Das hilft einfach und führt dann auch zu wenig Missverständnissen.
Mhm, mhm. Dann hast du aber ja sicherlich auch mit Thorsten Südfels, der ja für das Buch die Fotos gemacht hat, und mit Adam Kohr, dem Foodstylisten, vorher wahrscheinlich schon Projekte umgesetzt, weil ansonsten entsteht sowas Außergewöhnliches doch wahrscheinlich gar nicht.
Ja, wir werden immer wieder zusammen gebucht für verschiedene Jobs und arbeiten auch gern zusammen und haben eigentlich dieses Buch auch, ist auch so entstanden. Wir haben gearbeitet zusammen und haben dann ja plötzlich irgendwie gesagt, oh Mensch, das möchten wir machen, das ist doch so schön, und haben dann eben auch das so gefunden, also so dieses Projekt und diese Idee dazu. Und ja, wir haben halt vorher schon oft und gern miteinander gearbeitet. Mhm. Passt halt von dem, was wir gut finden. Da sind wir uns einfach einig und es passte einfach gut. Und das hat sich dann eben auch quasi während der Arbeit entwickelt, die Idee. Mhm. Und dann haben wir ein paar Tests ausprobiert und waren eigentlich recht schnell an dem Punkt, wo wir dann in dem Buch gelandet sind. Und ja, und das Thema Gardening ist ja auch ein großes Thema.
Auf jeden Fall.
Das Bewusstsein für die Frische oder für regionale Produkte ist so groß und sollte auch immer noch größer werden und größer. Und ich habe ja nun das Glück, dass ich hier in Hamburg einen kleinen Schrebergarten habe und auch viel anpflanzen kann und da auch viel resultieren kann und ein gutes frisches Essen habe. Quasi fahrradläufig entfernt.
Ja, schön.
Aber ich finde, man kann auch ganz viel auf der Fensterbank machen. Und wenn es einfach eine Kräutervielfalt ist, also die gedeiht in jeder Wohnung. Also
das
geht auch. Also ich habe auch oft so kleine Kräutertöpfe von Produktion oder so, die sind dann so ein bisschen abgeschnitten und die stelle ich hier auf die Fensterbank und das wird alles wieder, das kommt alles wieder. Man muss ja nicht gleich immer Auberginen und alles Mögliche anpflanzen, aber man kann auch in der Wohnung tatsächlich was machen oder eben auf dem Balkon.
Genau, also ich glaube, das ist wirklich einfach Kräuter, die verfeinern jedes Essen, und daran kann man sich dann ein bisschen üben und dann halt immer mehr ausprobieren und dadurch einfach, ich finde, man bekommt ein ganz anderes Bewusstsein für das Gemüse, wenn man es selber angepflanzt hat. Man sieht einfach mal, wie viel Arbeit dahinter steckt, und es ist dann auch so schön. Ich glaube, teilweise auch für Menschen, die halt nichts Erschaffendes, Kreierendes in ihrem Beruf haben, etwas selber auf die Beine zu bringen, etwas Eigenes zu züchten, das sie danach verspeisen können und womit sie vielleicht Freunde oder Familie überraschen können.
Ja, und da wollten wir auch mit dem Buch einfach auch anregen, das Anregen zum Kochen natürlich, aber auch den Lesern zeigen, wie schön eigentlich so ein Schnittlauch ist, wenn da noch so ein bisschen Gänseblümchen und der Erdballen unten dran hängt. Also was für eine schöne Pflanze das ist, wenn sie einfach so im Rasen wächst oder im Beet wächst oder eben im Hochbeet, wo auch immer. Mhm. Und deswegen haben wir immer so versucht, auch ein bisschen immer Wurzelwerk, immer die Pflanze so ganz zu zeigen, um einfach ein Gefühl zu zeigen, Mensch, wenn ich auf den Markt gehe, dann ist der Sellerie nicht unbedingt nur ein Ball, sondern es ist einfach auch ein schönes Gewächs.
Ja, ich glaube, ihr habt das mit dem Buch echt unfassbar gut hinbekommen. Also ich glaube, da juckt es dann wirklich jedem in den Fingern und der will dann echt mal ausprobieren. Also ja, da bin ich sehr gespannt auf das Buch.
Ja, also wir freuen uns wie verrückt auf den 4.3. Und und ich bin gespannt. Also ich bin einfach gespannt und würde mich freuen, wenn das Buch gut ankommt und eben auch anderen viel Freude bringt. Aber da steckt man nicht drin, aber ich bin guter Hoffnung.
Ach, das wäre ich eigentlich auch. Ich werde das Buch auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, bei dem Beitrag auch auf Instagram noch vorstellen und da mal noch ein paar Bilder zeigen und so, damit man sich dann nach unserem Interview auch noch ein bisschen ein Bild davon machen kann.
Ja. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr gerne. Zum Ende von unserem Interview hätte ich noch zwei kleinere Fragen an dich, die sich wirklich an unsere Hörer sozusagen richten. Und zwar, wenn man sich einen eigenen kleinen Requisitenfundus aufbauen möchte, auf was würdest du da den Wert legen? Auf was würdest du achten?
Ja, also ich würde gucken, dass man, also so wie ich es mache, kann ich ja nur sagen. Also ich finde es zum Beispiel total schön, töpfern zu gehen, weil du kannst dir dann für das, was du haben möchtest, eigentlich die perfekte Form finden. Und ich, man muss nicht, also ich war da auch ein Anfänger. Ich habe halt für unser Kochbuch angefangen und war da auch ein, also richtig ein Anfänger und konnte das nicht. Und man kann eigentlich recht schnell auch einen Erfolg erzielen. Und wenn man ein schönes Brett sich töpfert, dann ist es einfach nur eine Platte, die man ausrollt und vielleicht mit einem Messer das schön ausschneidet. Das kann ganz raff sein und also da kann man schon schöne Formen finden. Ich gehe oft auf den Flohmarkt und suche einfach Gegenstände, die mir dann fürs Foto passend erscheinen. Und wenn man jetzt eine Suppe zeigen möchte, dann findet man vielleicht einen schönen tiefen Teller, den man leiden mag und der dann farblich passend zur Suppe ist. Da muss man natürlich dann so drauf achten, wenn man eine orangefarbene Suppe hat, ist es vielleicht nicht das Schönste für mich, wenn man sie in einen orangefarbenen Teller legt. Also, da muss man einfach gucken, wie will ich das zeigen und sich vielleicht vorher schon ein bisschen überlegen und danach dann eben auch sich etwas Schönes suchen.
Ja.
Also etwas, was im Kontrast dazu vielleicht einfach ergänzend schön ist.
Bei dem Töpferkurs habe ich gleich noch eine Frage dazu. Und zwar war das so ein klassischer Töpferkurs, dass du wirklich einfach bloß was ausgerollt hast? Oder hattet ihr dort auch wirklich die Möglichkeit oder habt ihr dort die Möglichkeit, wirklich auch mit so einer Drehplatte zu arbeiten?
Also wir haben die Möglichkeit. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Ich habe das freihändig gemacht. Ich glaube, das wäre jetzt das Nächste, dass ich gerne an die Drehscheibe kommen möchte und das lernen möchte.
Ja.
Aber so für meine Projekte habe ich erstmal alles so freihand und habe das auch gelernt. Und es gibt da so verschiedene Gussformen, wo man eben auch riesige Teller oder Platten oder Schüsseln ausformen kann. Und da hat man also auch schon gut die Möglichkeit. Und ich habe halt viel mit Strukturen gearbeitet. Also beim Drehen hat man ja erstmal auch eine glatte Fläche.
Ja, das stimmt.
Und ich habe halt viel mit Strukturen gearbeitet. Ich habe irgendwie kleine Dellen in den Ton gearbeitet. Also mit so einem Kochlöffelstiel zum Beispiel, so kleine Dellen reingesetzt, wie bei einer Focaccia.
Ja.
Und da entstehen dann so interessante Strukturen oder habe das gekämmt mit einem alten Kamm oder habe also alle möglichen Struktur. Also man kann am Ende auch ganz viele Knöpfe auf den Ton legen und die mit einem Kuchenholz da reindrücken oder so. Da entstehen dann so total kreative Ideen, je mehr man damit beschäftigt ist. Und dann kriegt man halt so ganz interessante Strukturen. Also da gibt es auch in der Töpferwerkstatt also so Becher, wo so Gabeln und Kartoffelschälmesser und was weiß ich, von der Stricknadel bis sonst wie was, kann man da also eben so Hilfsmittelchen suchen, die einem dann helfen, also interessante Strukturen zu kreieren. Das macht mir Spaß. Also,
ja.
Und dann kommt natürlich noch das Glasieren. Das finde ich auch toll. Da kann man natürlich auch mit den Farben ein bisschen rumexperimentieren, mit den Glasuren und unterschiedliche,
Ja, das klingt echt wunderbar. Und ich finde es auch wirklich schön, dass du sagst, nein, du hast dich da einfach auf das klassischere Formen erstmal konzentriert. Denn was mir aufgefallen ist, hier in der Gegend, gerade eher in Kleinstädten und so, da gibt es Kurse mit Drehscheibe etc. gibt es gar nicht. Und das ist aber dadurch ja eigentlich gar kein Problem, sondern man soll einfach mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, sich einfach dann kreativ ausleben und dadurch dann ganz besondere Sachen kreieren.
Genau, also das ist einfach das gute Hilfsmittel. Und wenn ich auf den Flohmarkt gehe, um Requisiten zu kaufen, kaufe ich eigentlich auch nur nach meinem Geschmack. Ich finde einen schönen Teller und denke, oh, der ist richtig schön. Und dann stelle ich ihn in meine Requisite. Und da steht er erstmal. Und dann irgendwann habe ich ein Thema und dann passt er. Und dann nehme ich ihn aus dem Regal und dann setze ich ihn ein. Also es ist nicht so, dass ich konkret losgehe und denke, oh, jetzt suche ich dies oder das. Man findet ja eh in der Regel nur Einzelteile. Mhm. Aber wenn ich was finde, also einen schönen Tortenheber, dann gehört er mir.
Ja, das ist schön.
Kommt er in meine Sammlung und dann verwende ich ihn halt. Für die nächste Torte kommt er dann ins Foto.
Ja, das ist schön. Gehst du dann trotzdem auch manchmal gezielt für Fotoproduktionen sozusagen shoppen und auf die Suche?
Ja, das tue ich auch. Ich gehe auch auf Messen und informiere mich, was gibt es Neues, wenn es die Zeit erlaubt. Manchmal klappt das nicht so gut, aber ich gehe auch einfach regelmäßig durch die Stadt und gucke, was es gibt ja auch viele Concept-Stores, die haben dann jede Woche eine neue Welt. Da muss man dann auch viel gucken und sich informieren und einfach immer so ein bisschen am Ball bleiben, was läuft. Und dann kriege ich auch viel von so Firmen, so kleine Presseaussendungen. Dann sehe ich auch immer, was Geschirrhersteller Neues haben. Und ja, und dann kriegt man so ein gutes Gefühl. Instagram ist natürlich auch eine wichtige Inspirationsquelle. Da kommen so viele Einflüsse zusammen. Und da entwickelt sich dann immer schnell auch so ein Faden, wo man dann denkt, ach ja, das ist eine Farbwelt, die ist schön. Und ja, da kommen dann so eigentlich manchmal ganz automatisch so Ideen, wie man so Fotos zeitgemäß umsetzen kann.
Ach schön, das klingt ganz wunderbar. Du Maike, ich würde mich jetzt echt gerne für dieses wunderbare Interview bedanken. Es war so schön, einfach mehr über deine Arbeitsweise, über dich, über deinen Werdegang und über euer neues Buch zu erfahren. Und ich glaube, da waren so viele interessante Sachen in dem Interview dabei. Und vielen, vielen Dank dafür.
Ja, Maria, ich bedanke mich auch ganz herzlich.